Mama Fürsorge von Katharina und Michelle. Der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft.
Hallo zu einer neuen Folge des Mama Fürsorge Podcasts. Heute zu Gast ist Wiebke Schenter, feministische Aktivistin und Mutter zweier Kinder. Auf ihrem Instagram-Kanal Piepmadam klärt sie vor allem zum Thema Regretting Motherhood auf. Und genau darüber wollen wir heute auch mit ihr sprechen. Hallo Wiebke, schön, dass du da bist.
Hallo ihr zwei, ich freue mich, da sein zu dürfen.
Ist ja ein ziemliches Aufregerthema, Regretting Motherhood. Jetzt habe ich auch gerade wieder auf Instagram einen anderen Beitrag dazu gelesen, ob das jetzt gerade ein Trend sei oder ob das jetzt aus allen Ecken kriechen würde oder ob es das eigentlich schon länger gibt. Und wenn man dir folgt, dann redest du da ja sehr offen und sehr klar drüber. Was für mich immer eine sehr ganz wichtige Aussage an diesem Thema war, ist dieses, es darf gleichzeitig existieren. Dann kannst du unsere Hörerinnen kurz abholen, was versteht man unter Regretting Motherhood und was meinst du, wenn du sagst, das kann gleichzeitig existieren?
Also Regretting Motherhood ist ja, geprägt wurde dieser Begriff ja von der Israelin Donat, die hat eine wissenschaftliche Studie gemacht, eine qualitative, 2015 in Israel, wo sie Mütter zu ihrer Mutterschaft befragt hat und herausgefunden hat, dass es tatsächlich Frauen gibt, die ihre Mutterschaft bereuen. Also Regretting Motherhood heißt die Mutterschaft bereuen. Wenn man das Buch liest, es sind, glaube ich, 23 Frauen, die interviewt wurden, dann wird dann ziemlich schnell klar, dass das Bereuen nicht eine Schablone ist, die aufgelegt werden kann auf jede Frau, die sagt, sie bereut, sondern dass jede Frau unterschiedliche Aspekte hat. Dass es wirklich geht von über Strukturen, die Frauen in der Mutterrolle belasten oder über wie die Familienstruktur aufgebaut ist, bis hin zu wirklich sehr persönlichen Themen, wenn man irgendwelche Ängste entwickelt hat, weil man Kinder hat oder weil man sich persönlich sehr unfrei fühlt. Also das ist so individuell, wie die Mütter selber sind, auch wenn sie alle in sich vereinen unter dem Begriff Regretting Motherhood. Mhm. Und die entscheidende Frage, die auf alle gelegt werden kann, ist eigentlich, ob es jetzt sich um eine Ambivalenz hält. Also weil jede Mutter ist mal angestrengt von den Kindern. Mhm. Oder ob man wirklich sagt, nee, ich würde schon sagen, bei mir ist es Regretting Motherhood, ist eigentlich die Frage, mit meinem Wissen von heute, würde ich mich nochmal für Kinder entscheiden, ja oder nein? Und da sage ich ganz deutlich, nein. Ich würde keine Kinder mehr kriegen, hätte ich gewusst vorher, was das für Auswirkungen hat auf mein Leben, auf meine Persönlichkeit, auf dem, wie es mir damit geht, wie ich mich fühle. Und es ist natürlich eine sehr philosophische Frage, weil man kann das nur wissen, wenn die Kinder da sind. Wenn die Kinder nicht da sind, weiß man nicht, ob man es bereuen würde. Also es ist sehr, sehr schwierig, sich damit im Vorhinein auseinanderzusetzen, weil wenn die Kinder dann ja mal da sind, also ist jetzt bei mir, also es gibt natürlich auch Frauen, die lieben ihre Kinder nicht, aber das ist nicht die Thematik. Es ist tatsächlich so, dass die Menschen, die da sind, die zwei kleinen Menschen, die hier leben, die liebe ich sehr. Und diese konkreten Menschen möchte ich natürlich auch nicht missen in meinem Leben. Nichtsdestotrotz könnte ich es rückgängig machen. Also hätte ich eine Ahnung davon gehabt, was es mit mir persönlich macht, dann würde ich heutzutage keine Kinder mehr kriegen. Das ist.
Das heißt, die zwei Dinge, die nebeneinander existieren können, sind diese Liebe für diese zwei Menschen, die du geboren hast und die bei dir wohnen, für die du verantwortlich bist, die du beim Großwerden begleitest.
Ja.
Und dieses Gefühl von eigentlich bereue ich, dass ich diesen Schritt gegangen bin, weil das hat jetzt mein ganzes Leben so auf den Kopf gestellt, wie ich es eigentlich nicht möchte.
Ganz genau. Also es fühlt sich so ein bisschen an wie so ein goldener Käfig. Also ist alles sehr wunderschön und glänzt und die sind süß und wundervoll und bereichern natürlich auch mein Leben. Aber mir persönlich, also ich muss mich gefühlt überdurchschnittlich doll anstrengen dafür. Also und so viel aufgeben, wo ich auch nicht das Gefühl habe, dass ich irgendwie wieder hin zurückkomme. Mhm. Also dass ich einfach diese Wiebke, die ich vorher war, die ist einfach weg. Und das macht bestimmt mich halt noch sehr traurig. Dieses Spannungsfeld, in dem man da lebt und wie man versucht, das für sich selber aufzuarbeiten, welche Strategien man entwickelt, dass man natürlich dann trotzdem ein glückliches Leben hat. Also wir haben viel Spaß und Freude miteinander. Ja. Das darum geht es eigentlich so auch auf meinem Instagram-Kanal, zu sagen, ja, es ist super, super schwer, sich das einzugestehen und diese Gefühle zu fühlen. Aber ich glaube, dass das eben der erste wichtige Schritt ist, weil man erst dann damit arbeiten kann. Das ist halt so wie mit allen Dingen, die einen so widerfahren können. Erst wenn man, ich komme ja nicht raus. Es ist ein unlösbares Problem. Ja. Und so das Einzige, was ich tun kann, ist es anzunehmen.
Ja.
Und dann Strategien zu entwickeln, trotzdem glücklich zu werden.
Und eben auch drüber zu sprechen, weil du bist ja nicht die einzige Mutter, der so geht, ne? Also ja, anders als jetzt manche das vielleicht als Trendthema irgendwie labeln, ist es ja was einfach schon immer da ist und gar nicht so viel besprochen wurde und jetzt immer mehr besprochen wird.
Das ist ein absolutes Tabu und ein absolutes Stigma, weil es natürlich...
Okay, für alle Hörerinnen. Hier fliegt gerade eine Biene und attackiert Wiebke.
Ja, weil eben man darf als Mutter nicht sagen, dass man nicht gerne Mutter ist. Also vor allem, weil es eben so sehr stark an die Kinder gekoppelt ist. Und es wird auch mir immer sehr oft vorgeworfen und deine armen Kinder und was sollen die Kinder dazu sagen und bis den Kindern geht es so schlecht mit dir. Und deswegen bin ich ja da und halte mein Gesicht hin und halte das alles aus, um aufzuklären, dass es einfach nichts mit den Kindern zu tun hat. Auch wenn ich natürlich keine Mutter wäre, wenn ich die Kinder nicht hätte. Aber es sind trotzdem, das steht parallel nebeneinander, tatsächlich. Und die Kinder sind wirklich großartig. Und man kann das auch, ich sage natürlich meinem Dreijährigen nicht, hey, ich bereue meine Mutterschaft, hohoho. Also, und lass die dann weg und sag so, Pech gehabt. Ja, also ich meine, das glauben dann die Leute von mir. Also ihm vermittle ich nur, dass ich ganz normal, dass ich angestrengt bin, dass ich Ruhe brauche, dass ich jetzt geschimpft habe, weil ich erschöpft bin. Also diese ganzen Sachen, wie jede andere Mutter, finde ich, mit ihren Kindern auch klären sollte, offen und ehrlich über alle Gefühle zu sprechen. Und je nach Alter, meine Große ist dann schon 8, dann kann man schon ein bisschen genauer darüber sprechen. Und sie wächst damit ja auf und wird begleitet. Und ich schmeiße nicht diese Wörter einfach hin und lasse sie damit alleine. Also das ist wirklich, den Kindern geht es gut, würde ich sagen. Also so gut, wie es Kindern halt so gehen kann. Also wir leben hier ganz gut miteinander. Und ich bin eine unter Anführungsstrichen, ganz normale Mama. Es ist auf Instagram sehr schwierig, diese Parallelwelten genau zu zeigen, weil mein Account ist sehr aktivistisch, politisch aktivistisch und deswegen sind die Themen, die ich darüber schreibe, hauptsächlich natürlich in diese Richtung, also Aufklärung über Regretting Motherhood oder Care-Arbeit, Mental Load, diese ganzen, alles, was halt so zu so diesem Themenblock gehört, feministische Mutterschaft und das ist wie mein Job, Instagram, diese Themen dort zu bearbeiten. Und dann gibt es natürlich noch die Mama Wiebke, die ich aber auf Instagram nicht so breit trete. Unser Familienleben ist ein sehr kleiner Teil dort nur. Es sind nur ganz wenige kleine Schnipsel, die ich teilen will auch nur. Und das heißt, es fehlt so, also wenn man mich so live trifft und mit mir live darüber redet und live mich mit meinen Kindern sieht, dann sieht man auch, ja, das ist ja, sieht ja ganz normal aus, ne? Also, ne, das ist jetzt irgendwie nicht komisch. Und die liebt die ja und die küsst die ja und die hält die im Arm und die trägt die ganze Zeit und sie tröstet und so, diese ganzen normalen Sachen. Aber das zeige ich ja auf Instagram nicht, weil das unsere, Teil unserer Privatsphäre ist. Ja. Und deswegen ist es so ein krasses Ungleichgewicht.
Ja, verstehe.
Ja.
Ja, macht total Sinn.
So macht Sinn, ne? Also ich zeige mich nicht mit meinen Kindern, weil ich meine Kinder nicht zeigen möchte, so viel.
Ja.
Und dann ist es natürlich schwierig, mich als aktive Mutter zu sehen. Und man hat immer nur die jammernde Mutter, unter Anführungsstrichen, die sich beschwert über was ich nicht noch. Aber das ist ja der politisch-aktivistische Teil, den ich halt dort breit trete.
Ja, das liegt sicher auch an dem Tabu mit, wenn wir uns überlegen, vor einigen Jahren, Jahrzehnten, es wird immer mehr über Depressionen zum Beispiel gesprochen. Und jetzt wissen die Leute, dass man, wenn man depressiv ist, nicht nur weinend im Eck sitzt, so, sondern auch mal lacht. Also es ist einfach, wenn Leute Dinge und Zustände noch nicht kennen, die sie auch selbst vielleicht nicht so nachvollziehen können, dann ist das, was du jetzt leistest, halt so unglaublich wichtig zu sagen, so sieht's aus, so kann das nach außen hin aussehen, so lebt man damit. Und einfach aufklären, weil ich muss schon auch zugeben, als ich damit zum ersten Mal in Berührung kam, dachte ich auch, boah, was für ein krasses Ding, ja, was heißt das denn, wie kann man damit zurechtkommen, im Kopf auch und so, und je mehr ich mich damit beschäftige, auch nachlese und dir und anderen folge, die darüber sprechen, desto mehr kommt es bei mir auch an und desto mehr kann man nicken und sagen, ja, jetzt kann ich es ein bisschen nachvollziehen.
Am Ende ziemlich undramatisch, so eben wie auch mit einer Depression oder sowas. Ja, also es ist einfach, da fehlt einfach nur die Aufklärung. Also diese richtige Tragik und die Problematik und die Traurigkeit, das ist ja eigentlich was in mir ist und womit ich arbeiten muss, wo man auch immer, ne? Also wenn man mit Freundinnen spricht oder Tagebuch schreibt, andere gehen zur Therapie, also was man halt braucht, da ist ja auch jede Frau dann sehr unterschiedlich und individuell, was ihr gut hilft, aber so an sich ist es kein Drama im Alltag, ja, also es ist bestimmt nicht mein Leben mit meinen Kindern, das ist ein sehr persönliches Thema, halt eigentlich ein Punkt unter Mental Health, wenn man es so will, ja. Und aber ich verstehe diesen Trigger, ich verstehe ihn sehr gut. Als es 2015 aufgekommen ist, das Thema, war ich gerade im ersten Babyjahr mit meiner großen Tochter und habe genauso gefühlt. Obwohl ich am Ende meiner Kräfte war und das alles ganz furchtbar gefunden habe, habe ich gedacht, nein, das so kann man nicht reden über die Kinder und die armen Kinder, wie kann man sowas sagen? Und bin aber schon diesem Ideal hinterhergejagt, wo ich immer gedacht habe, wo ist es denn jetzt? Warum wo setzt es bei mir denn ein? Wann verstehe ich denn endlich, wie das geht mit dem Muttersein? Und warum macht mir jetzt das nicht Spaß? Und warum weine ich so viel? Und warum erschöpft mich das so sehr? Also ich habe einfach ganz lange und die Schuld bei mir gesucht, warum ich nicht so die Mutter bin, wie sie einem vorgelebt wird.
Es mich nicht so sehr, wie es andere erfüllt, oder? Ich höre das ganz oft so, ich bitte, dass das nicht erfüllend ist, eben den ganzen Tag nur auf dem Spielplatz zu sitzen und ins Schwimmbad zu gehen und die ganze Zeit mit den Kindern zu verbringen und allein zuständig zu sein. Das Erfüllende fehlt da, nicht die Liebe, sondern dass das auch so... Ja, auch so sinnstiftend sich anfühlt ein bisschen.
Ja, genau. Und es ist vollkommen okay, richtig und wichtig, dass es Frauen gibt, die tatsächlich den Sinn des Lebens finden in dieser Fürsorge für jemanden. Gott sei Dank, das ist ja wundervoll. Aber ebenso gibt es tatsächlich auch Männer, die das total super gerne machen und auch aufgrund der toxischen Männlichkeit auch nicht so ausleben dürfen. Ja. Und dann gibt es eben Frauen, die auch eben sich nicht so gerne kümmern und die eben nicht so gerne in dieser Fürsorge aufgehen und dieses Opfer, das man tatsächlich erbringen muss, nämlich diesen Rückschritt aus seinem normalen Leben, aus seiner Berufstätigkeit, aus seinen Hobbys, aus seinen Freundschaften, aus seinen Beziehungen, aus allem, hin zu diesem Mutterding mit den Kindern, der belastet Frauen einfach unterschiedlich stark. Und ich finde nicht, dass man darüber urteilen sollte. Ich sage auch immer sehr gerne, es gibt die Mutter, die kann mit ihrem Kind 5 Tage mit 40 Grad Fieber zu Hause sitzen, fühlt die Stirn, sagt so, oh ja, atmet noch, alles okay für mich. Ja? Und dann gibt es die Mutter, die beim ersten Schnupfen ins Spital rennt, weil sie sich so Sorgen macht, weil das Kind eigentlich normalerweise nie was hat und jetzt atmet es so komisch. Wir können nicht sagen, die eine Mutter ist übervorsorglich und die andere Mutter ist nachlässig. Ja. Einfach nur, weil Menschen unterschiedlich sind und Gefühle und Ängste und Sorgen und Verantwortung unterschiedlich wahrnehmen. Es kommt darauf an, was schon im Rucksack drin ist, ob man da noch so einen großen Stein Mutterschaft draufpacken kann, ob die Frau das schultern kann. Und das ist eigentlich so der Punkt, den ich den Leuten gern klar machen möchte, dass man das nicht verurteilen kann. Es ist einfach nur ein Gefühl. Mhm. Und das suchen wir uns nicht aus. So wie eine Wochenbettdepression. Die sucht man sich ja nicht aus. Nee. Das hat man ja. Also wenn ich könnte, mein Gott, ich möchte nicht so fühlen. Ich möchte wirklich nicht so fühlen. Aber was soll ich jetzt machen?
Ich bin auch manchmal so neidisch auf Mamas, denen das so leicht, also oft ist es ja auch nur, wir wissen ja gar nicht, wie es wirklich ist, aber manchmal, es schaut so leicht aus und fühlt sich so leicht an. Und ich denke mir auch manchmal, wie wäre es nur gewesen, hätte ich keine Wochenbettdepression gehabt und hätte das besser genießen können. Aber wie du auch, wir haben ja keine Zeitmaschine, wir können es nicht mehr ändern, sondern müssen einen Umgang damit finden. Und auch für mich ist es auch ein Umgang, damit darüber zu reden.
Richtig.
Und anderen zu versuchen zu erklären, wie es sich für mich angefühlt hat oder manchmal anfühlt.
Und ich finde auch gerade, wenn man eben noch keine Mutter ist oder gerade schwanger ist und dann sich einfach mit diesen Themen befasst, wie mit dem Thema Wochenbettdepression oder Wochenbettpsychose, und Regretting Motherhood, dass man einfach vorbereitet ist. Das musste ich überhaupt nicht treffen. Es sind mehr, als man glaubt. Also die Dunkelziffern sind so 10-20% der Mütter. Das ist ja gar nicht wenig, ja. Dass man da dass man einfach vorbereitet ist und dass man dann nicht so wie ich jahrelang in Schuld und Scham lebt und irgendwie versucht, einem Ideal, also meinem persönlichen Ideal, geprägt von der Gesellschaft, hinterher zu jagen und darunter kaputt zu gehen. Anstatt von Anfang an zu sagen, okay, wow, dann die Gefühle sind jetzt nicht so wie erwartet, schauen wir mal. Was könnten Lösungswege sein? Vorher sich Gedanken darüber zu machen, einfach, dass man weiß, okay, war eine Wochenbettdepression, fühlt sich so und so an, alles klar, ich brauche jetzt Hilfe. Und genauso ist es bei dem auch, ah, wow, ich glaube, das könnte sein, dass ich, das hier nicht mein Ding ist. Was können wir tun? Kann der Mann die Elternzeit übernehmen? Oder kann ich eine Nanny einstellen? Geht mein Kind früher in den Kindergarten? Also wenn man weiß, okay, das ist nicht so meins, ich kann doch nicht 3 Jahre zu Hause bleiben, so wie ich es mir Bullabü-mäßig ausgemalt habe. Was kann ich tun, weil die Situation ist jetzt da, das Kind kann man nicht mehr zurückstecken. Was kann ich tun, um nicht kaputt zu gehen? Weil am Ende hilft das dem Kind nämlich auch nicht, wenn wir nicht darüber reden und innerlich zerbrechen, können wir auch keine gute Mutter mehr sein für dieses Kind.
Nein, das denke ich, glaube ich, ist wirklich total zentral, weil die Scham, nur allein zu sagen, das ist eben nicht mein Ding. Oder ich vermisse mein altes Ich. Ja. Ich vermisse die freie Michelle, die Handtasche schnappen konnte und einfach, eine Freundin hat gerade Zeit und tschüss, danke. Ich vermisse, dass meine Zeit mir gehört und ich nicht dauernd für 3 Menschen denken muss. Und das sagen zu können oder sich selber eingestehen zu dürfen und nicht mit Schuld und Scham zu leben, ist ja, glaube ich, auch schon, dass das nebeneinander existieren darf, ist, glaube ich, einfach schon so ein riesen Entlastungsfaktor. Die Akzeptanz für die eigenen Empfindungen, um gesund zu bleiben. Und dann, wie du sagst, okay, wie kann ich so ein bisschen Stück für Stück meine eigene Freiheit zurückkriegen, sodass das auch nicht nur gefühlsmäßig koexistieren kann, sondern auch im Alltag vielleicht sogar immer mehr kleine Inseln für mich selber möglich sind, damit ich mich nicht selber verliere. Weil wenn ich kaputt gehe, hat, wie du sagst, niemand was davon. Richtig. Und auch vorm Verschweigen und nicht authentisch sein. Denn die Kinder kriegen ja ganz viel mit, nonverbal, im Umgang. Wenn wir da kindgerecht, altersgerecht, wie du schon gesagt hast, damit umgehen können, lernen sie da, also dann merken sie auch selber, sie spüren das Richtige bei Mama, oder jetzt ist es gerade zu viel oder jetzt ist sie gerade müde und nicht ein Lächeln, das eigentlich aufgesetzt ist und nie die Augen erreicht. So.
Ja, ich glaube auch, dass die Kinder sind schlauer, als wir denken. Wir sprechen ja auch mal, gerade auch bei Babys, immer von diesen Spiegelneuronen und dass die ja das spüren, wie wenn wir was sagen, aber eigentlich anders meinen und diese ganzen Geschichten, ja. Und ich glaube, dass das essentiell ist, wenn ich darüber mit meinen Kindern nicht altersgerecht sprechen würde und sie aber einfach nur diesen innerlichen Druck permanent spüren, den ich versuche zu überspielen, ich glaube, dann beziehen sie es noch viel eher auf sich, als dass sie auch von Anfang an lernen, dass so Dinge parallel existieren können. Schönes und Schlechtes kann parallel sein. Und das versteht auch schon ein 8-Jähriger. Natürlich jetzt vielleicht nicht unbedingt auf Mutterschaft bereuen, aber bringen wir es ihr ganz klein bei, dass sie eben ihren Bruder extrem liebt und trotzdem Ruhe haben will, wenn sie mit ihrer Freundin spielt. Und da soll er dann nicht dabei sein. Und das darf parallel sein. Nur weil sie nicht mit dabei haben möchte, bedeutet das ja nicht, dass sie ihn nicht lieb hat. Also das ist eigentlich...
Voll hilfreich.
Eigentlich ist es so undramatisch.
Ja.
Es ist nur so stark gekoppelt an diesen Muttermythos.
Und
an das, wie eine Mutter zu sein hat, wie eine Mutter zu empfinden hat. Und dass eine Mutter diese Aufopferung aus natürlichen Instinkten heraus irgendwie automatisch gerne macht. Dass das natürlich ist, dass wir uns hingeben.
Ja.
Und deswegen ist das so aufgeladen. Ja, weil wir müssen nicht nur Gefühle parallel stellen, sondern irgendwie auch diese Mutter von diesem Maria-Sockel runterzerren, ja? Wir sind nicht diese Heiligen, die dafür geboren werden, andere Menschen zu umsorgen. Auch wenn uns das schon jetzt lange erzählt wird, aber wir sind einfach nur Menschen. Ja, also ganz normale Menschen und wir haben unterschiedliche Interessen. Mehr ist es letzten Endes nicht.
Ja. Ja, und in der Psychologie empfiehlt man auch bei jetzt vergleichbaren oder anderen psychischen Erkrankungen, wie zum Beispiel Wochenbettdepressionen, von der wir jetzt schon gesprochen haben, sagt man ja auch, dass man mit Kindern eben offen kommunizieren soll, weil sie die Lücke sonst schließen. Und zwar mit dem, was ihnen in ihrem Alter am sinnvollsten erscheint. Und da wir gerade bei Kleinkindern, Vorschulkindern, Grundschulkindern einfach von so einem egozentristischen Bewusstsein sprechen, füllen sie die Lücke mit sich selber. Dann haben sie das Zimmer nicht aufgeräumt, deswegen ist Mama traurig, dann haben sie nicht gefolgt, waren sie nicht brav, waren sie zu laut und. Statt eben zu verstehen, Mama ist angestrengt, weil sie sich zwischen verschiedenen Dingen zerreißen muss. Zwischen Arbeit und Fürsorge und Papa und wer nicht alles an einem zerrt und den Freundinnen und das eigene, das kann man ja auch schon bildlich irgendwie darstellen. Manchmal zupfen so viele Dinge an mir, dass es mir zu viel wird. Und dass sie die Lücke nicht mit sich selber schließen müssen. Was sie natürlich auch tun, um nicht hilflos zu sein. Darf man ja auch nicht vergessen. Ist ja auch ein super Mechanismus für Kinder. Wenn sie selbst verantwortlich sind, haben sie ja vielleicht auch einen Schlüssel in der Hand. Wenn ich das nächste Mal leiser bin, ist Mama vielleicht glücklicher. Und dann kommen sie in so eine Handlungsnot, wo sie sagen, oh, ich muss das und das vermeiden oder das und das tun, damit es Mama gut geht. Und eigentlich ist es dann recht entlastend, wenn sie verstehen können oder wenn ihnen nahegebracht wird, dass es eben nicht an ihnen liegt, sondern dass Mama für ihre eigene Ruhe oder ihren eigenen Ausgleich sorgt, dass sie nicht diese Sorge übernehmen müssen.
Ja.
Wie hast du vielleicht das noch ein oder andere Beispiel? Das mit dem Bruder fand ich jetzt schon ultra hilfreich, weil es eine eigene Transferleistung ist. Also sie selber kennt die Situation und kann sich's gut vorstellen. Ja. Hast du noch ein Beispiel?
Ja, ich finde auch sehr gut, dass wir fast jeden Abend haben, ist Zähne putzen beim Dreijährigen. Wir alle ungefähr wissen, wie wunderschön das ist.
Ja.
oder sein kann. Es gibt natürlich auch Kinder, die dann lieben Zähne putzen, aber ich habe solche nicht erwischt. Und es dauert lange, man versucht ja und hier und da und erzählt Geschichten und singt Lieder und versucht ein iPad anzumachen. Aber am Ende, wenn es halt nicht funktioniert, werden hier trotzdem Zähne geputzt und dann ist es halt auch mal ein bisschen lauter. Also er wird lauter, ich wird lauter, es schaukelt sich hoch, es ist klar, es ist Abend, alle sind müde. Und was macht sie dann? Sie geht. Und dann, wenn wir dann fertig sind, gehe ich zu ihr, sag so, was war, warum bist du gegangen? Na, mir ist das hier einfach zu laut. Der schreit so. Ich ertrag das nicht, ich möchte meine Ruhe haben. Sag ich so, ja, ich kann dich so gut verstehen, ich finde das auch unheimlich laut, aber ich bin die Mama und ich muss bleiben. Und sie so, wow, du kannst nicht einfach gehen?
Ja, guter Punkt. Ja. Ja,
sie kann einfach gehen. Und ich so, ich kann nicht gehen. Ich muss das jetzt hier fertig machen. Ich muss, auch das ist auch für mich nicht schön, ihn da so halber zu zwingen und dann zu schreien mit ihm und dann ein bisschen zu schimpfen. Und das fühlt sich für mich auch blöd an, weil das mache ich nicht gerne mit euch. Mhm. Aber ich komme da nicht raus und muss, weil die Zähne müssen geputzt werden. Das ist meine Verantwortung, dass er gesunde Zähne behält. Und das ist ein ganz schöner Kampf, das ist ganz schön anstrengend. Und das versteht sie, weil sie offensichtlich ja gegangen ist, weil es jetzt so viel war.
Okay.
Also es gibt immer wieder so Situationen. Ich meine, man kann das natürlich, wenn man jetzt kein Geschwisterkind hat, plädiere ich ja auch eigentlich dafür, dass man auch mit dem Partner, wenn es einen Partner gibt, wie bei uns, ich streite auch mit meinem Mann vor den Kindern, natürlich möglichst gewaltfrei. Klar, also wir schreien uns nicht an und werfen Geschirr nacheinander, also schon, ich sag jetzt mal konstruktives Streiten, aber schon auch lauter und schon mal den anderen richtig blöd finden und sagen, warum tust du das und was ich nicht noch. Und auch da die Kinder mit zu erleben, dass wir uns gerade richtig blöd finden und dass wir uns richtig richtig anzicken und uns dann halt auch wieder versöhnen. Und dann einfach sagen, boah, du bist mir so auf die Nerven gegangen. Warum muss ich mit dir schon wieder darüber diskutieren? Ich möchte, dass es mit uns funktioniert und wir haben doch unsere Beziehung und wir haben uns lieb. Und auch diese sind auch Gleichzeitigkeiten, die existieren. Oder das Streiten der besten Freunde. Also ich weiß, in dem Alter gibt es eigentlich unendlich viele Möglichkeiten, den Kindern zu erklären, dass Gefühle nebeneinander stehen können.
Ja, das stimmt. Ja.
Oder wenn sie mit uns motzig sind, das geht schon viel schneller.
Also, ja, wir machen es ja auch dauernd falsch und trotzdem haben
sie uns lieb. Du bist eine blöde Mama, kommt von einem Kleinen auch schon, ja? Und dann kann ich sagen, ich habe dich trotzdem lieb. Ich hab dich immer lieb. Und dann erinnere ich, hab dich auch lieb. Ja, aber ich glaube, du findest mich gerade blöd. Also weißt du, das ist auch, ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich glaube, da gibt es so ein ganz tolles Wort für, das heißt der Ambiguitätstoleranz. Werde ich nicht die Kinder das lernen.
Katharina kriegt es leider gerade nicht mit, aber das ist ja eins meiner Lieblingsworte, auch wenn ich immer Schwierigkeiten habe mit Aussprechen, weil es ist ja wirklich Knallerwort. Aber ja, Volker, schön, dass du es auch bringst. Jetzt bin ich nicht die Einzige im Podcast, die das immer wieder bringt. Andere Menschen kennen das auch, liebe Hörerinnen.
Ja. Genau, und das ist eigentlich also sehr wertvoll für die Kinder, dass sie das lernen. Okay. Und das also so generell, nicht nur, weil man Regretting Motherhood sich zugehörig fühlt, sondern so mit allen anderen Gefühlen auch. Und ja, und offensichtlich denke ich mir manchmal, dass das halt bei vielen einfach, also das ist halt diese Kopplung an den Muttermythos.
Ja, genau.
Mit fehlender Ambiguitätstoleranz, das ist sehr schwer aufzulösen. Und ich verstehe das, mir ging es auch so. Aber wenn man sich damit auseinandersetzt, wenn man den Leuten wirklich zuhört, wenn man einfach nur, also für mich wäre es, ist es so wichtig, diese Unterstützung gerade von Frauen, die es gerne Mutter sind, weil ich dann so ein bisschen, also ich finde das so wertvoll, weil natürlich können wir uns untereinander verbinden, alle Mütter, die bereuen oder die sich sehr, sehr starke Ambivalenzen fühlen, aber selbstverständlich ist das eine relativ negative Geschichte. Ne? Also es ist sehr viel Unterstützung da, aber an sich geht es uns dann immer nur um diese negativen Gefühle. Ich finde es sehr schön, wenn man eine Freundin hat oder gerne bei mir online, wenn dann da jemand ist, der sagt, also ich liebe es, Mutter zu sein, ich habe 7 Kinder und ich würde noch 3 kriegen oder was weiß ich was, ja. Und ich verstehe dich und lass mich dir an der Hand nehmen und weißt du, so, das tut gut. Also diese gegenseitige Unterstützung, gerade aus dem unter Anführungsstrichen anderen Lager, wäre so, so wertvoll für Mütter wie mich, dass wir uns nicht so ausgestoßen fühlen, sondern dass wir weiterhin mitmachen dürfen in der Mutterschaft, aber ohne irgendwelche Ideale zu erfüllen und mit diesen ganzen Sorgen. Und ja, das wäre irgendwie, es würde sich, so fühlen wir uns halt, ist wirklich stigmatisiert und ausgeschlossen und nicht richtig, weiterhin nicht mit unseren Gefühlen und alleine gelassen, verstoßen. Also das ist schon, ich fände es irgendwie netter, wenn wir da ein bisschen zusammenhalten, weil ich rede der Mutter die ihre Fürsorge so liebt, ja auch nicht aus, dass das nicht sein kann, dass sie doch bestimmt bereut.
Ja, genau, ja. Und du vermischst nie dein altes Ich oder du wärst nicht lieber gerne noch freier oder was auch immer, das macht man ja auch nicht, gell? Oder ja, ganz schwierig. Also uns geht es ja prinzipiell auch irgendwie darum, zu zeigen, dass Mutterschaft ja ganz viele Seiten hat und dass es fröhliche und traurige und erfüllende und weniger erfüllende und anstrengende und herausfordernde und eben auch bereuende Seiten geben kann und darf und dass Mutterschaft halt nicht irgendwie nur so ein weich gezeichnetes Maria-Bild, wie du schon gesagt hast, sondern eben ganz, also bunt mit allen Farbtönen und allen Grauschattierungen und allen und wenn man da solidarisch sein könnte und sagen könnte, solidarisch sein könnte und sagen könnte, es darf das alles sein. Mhm. Wir unterstützen uns gegenseitig auf dem eigenen Weg der Mutterschaft. Da wäre das natürlich
für alle.
Weil für alle, genau.
Weil Mutterschaft ist kein Mythos. Mutterschaft ist so individuell, wie wir alle sind. Ja, also und es wäre so schön, wenn wir es einfach individuell ausleben dürften und nicht direkt geschämt werden, wenn wir aus dieser Schablone rausfallen, aus dem Korsett.
Ja, das denke ich da. Ja, aber dafür leistest du ja schon sehr wichtige Arbeit, denke ich. Ich denke mir manchmal, vielleicht rede ich es mir auch nur ein, aber jeder erreichte Mensch ist wieder einer, der kleine Kreise zieht, oder? Und seit ich, also mein Weg hat ja auch so begonnen, ich bin im Psychologiepraktikum gesessen in einer Therapiestunde, wo eine Mutter gesagt hat, sie will das alles nicht. Die hatte so ein richtiges, also man würde eigentlich sagen, Anfängerbaby weint nicht, schläft viel und das war ja alles, sie hat gesagt, sie will wieder arbeiten gehen, sie will wieder diesen Nervenkitzel, weil sie tolle Projekte geleitet hat und sie findet sich hier überhaupt nicht zurecht und weiß gar nicht, was sie machen soll. Und ich bin da gesessen und gesagt, wie kann es denn das geben? Da ist doch was. Ja, also das, die müsste doch jetzt eigentlich total glücklich sein. Das Kind schläft 18 Stunden, warum kuschelt die nicht die ganze Zeit? Ich war halt aber auch Mitte 20 und das war mein Bild. Pampers-Werbung und Hip-Werbung war mein Bild von Mutterschaft. Ja. Alles ist so weich gezeichnet und man küsst dauernd diesen glatten Babypopo so. Ja. Und dann saß die da und hat geweint mit ihrem 5 Monate alten Kind und war fertig und hat gesagt, sie will das nicht. Die haben dann eben das auch gemacht, was du gesagt hast. Die haben dann gewechselt. Der Vater hat dann übernommen. Aber eben, da war ich schon komplett aus dem Schema geworfen. Wie kann das sein? Das gibt's. Und seitdem beschäftige ich mich mit diesen ganzen Themen und merke, es sind immer mehr. Und schon allein darüber zu reden und zu sagen, ihr seid nicht allein und es gibt, ich weiß nicht, ob ich es Hilfe nennen soll, aber es gibt eben andere, die sie unterstützen und es gibt Wege, damit umzugehen und zu lernen, seinen eigenen Weg zu finden, das denke ich, ist ganz, ganz, ganz wichtig.
Ja, das ist sehr wichtig, weil tatsächlich, wenn man sich nicht so fühlt und das nur runterschluckt und nicht damit umgehen lernt, das führt dann ja tatsächlich zu Depressionen. Und
genau, ja, da ist dann Schuld und Scham ein Riesenrisikofaktor und dieses dauernd sich verstellen müssen, sondern ein Risikofaktor für weitere psychische Belastungen oder dann im Endeffekt oder vielleicht Krankheit, auch sogar Erkrankungen. Mhm. Was tust du? Was kannst du unseren Hörerinnen noch mitgeben? Was wäre so ein guter Anknüpfpunkt, wenn sie jetzt gemerkt haben im Zuhören, okay, was, das darf sein und das ist okay, was ich fühle, aber ich möchte gern versuchen, einen Weg damit zu finden. Was hat dir geholfen und was kann anderen helfen? Oder wie gehst du damit um?
Ja, das ist immer, ich finde es immer sehr schwer, dort konkrete Punkte zu nennen, weil in erster Linie muss man erstmal herausfinden, was man genau vermisst oder was man, was so richtige persönliche, also ich kann das ziemlich konkret benennen, aber ich beschäftige mich jetzt auch sehr intensiv schon damit. Also privat schon länger und aber auch jetzt öffentlich, aktivistisch ja auch schon seit über einem Jahr. Und dann lese ich sehr, sehr viel und so und bin natürlich schon einen Schritt weiter und nicht in diesem Aufwachprozess drin, sondern ich bin jetzt schon im Umgehen. Und ich zum Beispiel kann ganz, ganz klar benennen, dass ich sehr viel Zeit für mich alleine brauche. Und zwar komplett alleine, ohne einen anderen Menschen. Auch nicht mit meinem Mann oder mit meiner besten Freundin, sondern einfach nur ich mit mir alleine. Das brauche ich, um denken zu können und kreativ arbeiten zu können, um Texte schreiben zu können. Ich muss lesen, recherchieren. Ich möchte einfach frei sein und herumschlunzen und ein bisschen räumen hier und ein bisschen da. Also dieser Punkt, der fehlt mir sehr, sehr, sehr. Und das habe ich zum Beispiel vorher gar nicht gewusst, weil ich habe ja nur mit meinem Mann, also in einer Partnerschaft gelebt und wir waren beide beruflich eingespannt und wir hatten einen großen Freundeskreis und dann war der halt mal ein Wochenende weg oder hat abends länger gearbeitet und ich hatte diese Räume, wo ich in die Wohnung gekommen bin und niemand war da und stundenlang wollte niemand was von mir. Ja. Genau. Und das ist etwas, was ich ganz, 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 ganz dringend brauche. Ich persönlich, das trifft nicht auf jeden zu und das kommuniziere ich dann einfach nach außen. Also erstmal ist es super wichtig, dass ich natürlich meinen Mann ins Boot hole, der dann dich hoffentlich nicht verurteilt. Also meiner steht sehr hinter mir und kann das ist für ihn alles kein Problem, weil es halt kein Drama ist. Und der ermöglicht mir das halt. Also er schnappt die Kinder und fährt das Wochenende weg oder lässt mich halt wegfahren oder also das ist ein Privileg, muss man ja meistens dann dazu sagen, dass ich halt diese funktionierende, gleichberechtigte Partnerschaft habe. Ja. Aber das ist so ein Punkt und eine Strategie. Und das merke ich auch sehr schnell, wenn mir diese Momente fehlen, dass es noch wieder schlimmer wird und mir schlechter geht. Und dann ganz normal reagiere, wie jede andere Mutter auch, gereizter werde, ungeduldiger werde, sowas. Genau, also da muss man halt schauen, was man braucht. Ich habe wieder angefangen, regelmäßig Sport zu machen. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das so gerne mache, ehrlich. Weil als ich das letzte Mal regelmäßig Sport gemacht habe, so vor den Kindern, war das schon noch so ein Ding mit so kurz vor 30, schlank und bla, jung bleiben, sowas, Aber eigentlich brauche ich wirklich dieses Laufen und raus und also das tut mir und meiner Psyche sehr, sehr gut. Auch das habe ich erst entdecken müssen wieder. Man muss wieder zu sich selbst zurückfinden und was das sein kann, das kann ich niemandem sagen. Vielleicht braucht auch jemand wieder in Clubs gehen, fortgehen bis morgens um 6. Vielleicht ist es, das brauche ich zum Beispiel überhaupt nicht. Aber vielleicht ist es genau das. Tanzen, flirten und einen über den Durst trinken. Vielleicht ist es auch das, was fehlt. Vielleicht war man vorher so eine Partymaus und kann das jetzt seit 10 Jahren nicht mehr machen. Testen, herausfinden. Was habe ich früher gerne gemacht? Welchen Punkt, meiner Persönlichkeit, welcher fehlt mir?
Ja. Ist tatsächlich so individuell, es ist so pauschal, kann man es auch sagen. Ja. Man muss für sich selber rausfinden, was man vermisst. Ja.
Und dann muss man wirklich schauen, hoffentlich, dass man die Möglichkeiten hat. Also da leide ich immer sehr mit den Frauen mit, die keine Möglichkeiten haben, die niemanden haben, vielleicht alleinerziehend sind und denen vielleicht auch das Geld knapp ist, dass sie natürlich auch keine Unterstützung zukaufen können oder sowas. Ja. Das muss sehr, sehr, sehr hart sein. Und da wage ich mich auch nicht dran, irgendwelche Tipps zu geben, weil ich diesen Zustand nicht kenne. Und das fände ich sehr übergriffig zu sagen, steh mal früher auf, wenn das Baby noch schläft oder so ein Blödsinn. Da kann ich mich leider nur zurückhalten und nur das aus meiner Erfahrung wiedergeben. Ja, dass ich halt versuche, mir dieses Dorf zusammenzukratzen, die halt meine Kinder nehmen, wenn es mir zu viel ist.
Ja, und das würde ich sowieso, also.
Ja, sowieso jedem empfehlen. Ja,
genau, eben, weil, also, ob das einfach Sinn macht. Kinder beim Großwerden zu begleiten, ist einfach eine Aufgabe, die für mehrere Schultern und für mehrere Menschen gedacht ist und nicht für eine alleine. Ne, das muss man einfach ganz klar sagen. Nein, finde ich tatsächlich hilfreich. Ich habe gerade gemerkt, ich würde total gerne mal wieder tanzen gehen.
Ja, dann los.
Ja, muss ich.
Am besten holst du dir ein Hotel oder eine Pension für die Nacht, damit du am nächsten Morgen zu Hause sein musst. Also das wäre zum Beispiel meine Strategie.
Ja. Nein, okay, passt. Ich habe noch eine einzige letzte Frage, weil es mich immer total interessiert und dann würde ich sagen, machen wir einen Deckel zu. Findest du, dass der Begriff passt? Ja, wir haben nämlich mit der, sie hieß Yara, über Alleinerziehende gesprochen, ob der Begriff eigentlich so passend ist. Und mich interessiert auch, ob du sagst, Regretting Motherhood, passt das oder ist es das eigentlich nicht?
Also, ich glaube, dass es bei der Übersetzung ins Deutsche das Wort bereuen dann krass negativ konnotiert ist, aber letzten Endes ist es auch eine krass negative Sache. Also zumindest, wenn man es im Vergleich zu dem, was man stellt, was man so erwartet hat.
Ja. Yeah.
Und ich finde es eigentlich, es ist halt eine schwierige Sache, weil es heißt tatsächlich Regretting Motherhood und nicht Regretting My Children. Ne? Also ich meine, es ist, wir müssen es schaffen, den Menschen beizubringen, dass Mutterschaft und Kindern, auch wenn die natürlich nicht ohne einander sein können, trotzdem nicht das Gleiche ist. Ich habe jetzt aber auch keinen neuen Begriff und ich persönlich, so wie ich schreibe und so wie ich bin und wie gern plakativ und provokativ ich manchmal bin, finde den Begriff eigentlich gut, weil er aufrüttelt und weil er sticht. Weil er wirklich triggert und die Leute zuhören, als wenn das irgendwie so was Schwammiges, irgendein schwammiger Begriff ist, wo dann am Ende doch wieder sagen, nee, so fühlen wir alle. Und das ist es ja nicht. Wir fühlen ja Gott sei Dank nicht alle so. Und deswegen, glaube ich, kann man, es ist auch so eine kleine, vielleicht Barriere drin, weil wenn man so denkt, okay, ist es eine Ambivalenz oder bin ich im Bereuen drin, dass man sich das überhaupt traut zu nehmen, weil es eben so ein schwieriger Begriff ist. Also, weil es soll ja nicht ein Begriff sein, der dann von allen genutzt wird, einfach so random, wenn es mal gerade ein anstrengender Tag ist.
Ja, dann sind wir wieder beim Trend.
Für mich als Betroffene ist das halt immer schwierig, wenn dann geschrieben wird, ja, heute fand ich es anstrengend, also heute würde ich meine Mutterschaft auch bereuen. So, nee, das ist es ja nicht. Es geht nicht um diesen einen anstrengenden Tag, sondern es geht darum, dass man das Gesamtpaket wieder zurück in den Bauch stecken möchte.
Ja. Na, okay.
Und deswegen glaube ich, dass es gut ist, dass es die Leute nicht so einfach herumnutzen, diesen Begriff, weil er eben so hart ist.
Okay, ja. Mhm. Dann finde ich ein gutes Statement, ja. Dann muss ich sagen, der nailed it. Okay, dann Ich glaube, wir haben leider die Katharina, falls sich irgendwer gewundert hat, die Katharina haben wir unterwegs verloren und haben es aber voll durchgezogen. Daumen hoch von Katharina, ihr könnt es leider nicht sehen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für die Einblicke in deine Familie, in deine Haltung, in deinen Weg. Ich hab heute wirklich noch ein paar Aha's mitgenommen, beziehungsweise einfach noch mal ein paar schöne Bilder, wie man sich's vorstellen kann, eben, dass es kein Drama ist, obwohl es sich anhört und anfühlt wie Drama, und im Alltag dann aber kein Drama ist und kein Drama sein muss.
Kein Drama also, sein muss, genau.
Kein Drama sein muss, also für alle, die das jetzt gehört haben, es darf gleichzeitig existieren und man kann es erreichen, dass es kein Drama im Alltag sein muss. Das ist möglich für ganz, ganz viele Mamas, die das empfinden, wenn sie es empfinden. Und möchtest du noch irgendwas sagen, irgendwas mit auf den Weg geben?
Ich glaube, dass das Wichtigste ist, habe es ja im Gespräch einmal kurz erwähnt, dass wir endlich anfangen, uns gegenseitig an der Hand zu nehmen. Egal, auf welcher Seite des Spektrums oder in der Mitte wir uns irgendwie zuordnen, weil es niemandem geholfen ist, wenn wir immer uns noch gegeneinander ausspielen. Also das würde ich mir ein bisschen wünschen, dass wir einander zuhören und voneinander lernen und eben das dann auch nutzen, um halt mit unseren Kindern auch empathischer umgehen zu können. Also
wunderschön, dankeschön. So, wem diese Folge gefallen hat, bitte gerne ein Like da lassen oder teilen. Gerne uns auf Spotify und Instagram und sonst wo folgen, überall, wo ihr den Podcast hört. Gerne auch mal, wenn es euch mehr dazu interessiert, bitte beim Instagram-Kanal von Wiebke reinschauen. Piep Madame. Das habe ich gar nicht gefragt, wieso du so heißt. Ist aber, das erklärt sie vielleicht auf ihrem Instagram-Kanal. Und wir verabschieden uns unbekannterweise bis zur nächsten Folge. Bis dann.
Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao.